Alles, was kopiert werden kann, wird kopiert. Ein Text von Matthias Andrasch. Wie bewegen wir uns durch die Welt? Jugendliche wachsen in eine Welt hinein, in welcher Datenerhebungen allgegenwärtig sind und sie potenziell auf Schritt und Tritt begleiten. Werden die geführten Debatten um Jugend, Bildung und Digitalisierung der technischen und gesellschaftlichen Gesamtsituation gerecht? Im London Science Museum ist derzeit eine Schwarz-Weiß-Fotografie von jungen Frauen ausgestellt, welche Berge von kleinen Papierzetteln sortieren, die sich auf ihren Schreibtischen türmen. Die kleinen Papierzettel sind die 4 Millionen Tickets, die von Bahn- und Busfahrgästen in London im Jahr 1939 eingesammelt und ausgewertet wurden. Die Betreiber wollten unter anderem herausfinden, welche Streckenabschnitte wie häufig genutzt werden. Die Sortierung per Hand dauerte laut Bildunterschrift etwa 6 Monate. Im Jahr 2017 sind die U-Bahn-Eingänge in London mit elektronischen Schranken ausgerüstet. An diesen können Fahrgäste einen Papierfahrschein mit Magnetstreifen einschieben oder eine Kundenkarte, die sogenannte Oyster Card, auf ein Kontaktfeld legen. Ist der Fahrschein nicht mehr gültig oder auf der Oyster Card nicht genug Geld vorhanden, leuchtet eine rote Ampel auf und die Schranke bleibt verschlossen. Ist alles in Ordnung, leuchtet eine grüne Lampe auf und die Schranke öffnet sich. Mit jedem Leuchten wird ein neuer Eintrag in der Fahrgastdatenbank gespeichert. Art des Fahrscheins, Station, Datum, Uhrzeit. Beim Verlassen werden diese Daten ebenfalls mittels Schrankensystem erhoben und die Kosten für die Fahrt von der Oyster Card abgezogen. Um seine Privatsphäre muss man sich hierbei, abgesehen von den vielen Überwachungskameras in London, eigentlich keine Sorgen machen. Die Oyster Card kann ebenso am Automat mit Bargeld gekauft werden und aufgeladen werden, ohne die Angabe persönlicher Informationen. Mithilfe der erfassten Daten kann man auf einer Website das Fahrgastaufkommen des Jahres 2015 grafisch eindrucksvoll miterleben. Möglich ist dies, weil die Datensätze aus der Fahrgastdatenbank kopiert, von personenbezogenen Informationen befreit und als offene Daten, Open Data, zur Verfügung gestellt wurden. Was früher ein langwieriges Projekt war, sind heute wenige Klicks und ein paar Sekunden Rechenzeit. Die Kopierbarkeit von Daten als Kernelement des Digitalen. Die Computertechnologie brachte etwas radikal Neues in das Leben der Menschen. Die Kopierbarkeit ohne Qualitätsverlust. Da bei Daten alles auf die Abfolge von Einsen und Nullen zurückzuführen ist, können diese Abfolgen beliebig vervielfältigt werden. Plötzlich gibt es kein Original mehr. Eine Originaldatei und Kopie lassen sich nur durch Metadaten wie dem Dateinamen oder Änderungsdatum unterscheiden. Der Inhalt ist absolut identisch. Die massenhafte Produktion identischer Güter, welche in Manufakturen oder Fabriken über Jahrhunderte von Menschen angestrebt wurde, ist nun in der Computertechnologie möglich. Alles, was wir im Internet tun, ist auf Kopien zurückzuführen. Kopierte Datenpakete, die durch die Welt geschickt werden. Dennoch wird viel über den Besitz, den Verkauf sowie den Diebstahl von Daten und Datensätzen gesprochen. Selten wird meiner Erfahrung nach die Kerneigenschaft der Datensätze thematisiert, welche sich in Datenbanken von großen oder kleinen Unternehmen, Verwaltungen oder Bildungseinrichtungen befinden. Sie sind einfach und schnell kopierbar. Alle diese Daten lassen sich durch Personen mit den nötigen Zugriffsrechten ganz einfach kopieren und auf andere Rechner oder Speichermedien transferieren. Die Originaldatei bleibt davon unberührt. Und so passt auch der Begriff des Verkaufs nicht recht in die heutige Realität, weil meist nicht die Originaldaten verkauft werden und den Besitzer wechseln, sondern nur Kopien von Daten bereitgestellt werden. Daten sind keine klassischen Sachgüter. Diese Unterscheidung ist zentral. Ein Unternehmen verkauft nicht die Daten aus seinem Besitz an andere Unternehmen oder Forschungseinrichtungen, sondern es verkauft Kopien bzw. den Zugang zu diesen Daten, die dem Unternehmen erhalten bleiben. Insofern ist also eigentlich die Frage relevant, wer wann welche Daten mit welcher Erlaubnis kopiert und wie das nachvollzogen werden kann. In Organisationen kann das Datenkopieren durch die Protokollierung von Benutzeraktivitäten nachvollzogen oder durch Sicherheitsvorkehrungen verhindert werden. Werden Zugriffsberechtigungen oder Sicherheitsmaßnahmen umgangen, dann ist die Konsequenz oft unklar. Zu beobachten ist dies bei Sicherheitslücken oder Hackerangriffen. Oft kann nur gemutmaßt werden, ob und in welchem Umfang Daten aus Kundendatenbanken entwendet wurden. Die Daten sind ja noch in der Kundendatenbank vorhanden. Manchmal tauchen illegale Kopien der Daten wieder im Netz auf. Auf einer Website können Nutzerinnen prüfen, ob ihre Daten bei solchen Fällen betroffen waren. Beispielsweise bei den Fällen der kopierten Kundendaten der großen Unternehmen Adobe oder Sony. Andere Fälle bleiben hingegen jahrelang unentdeckt. Wieder andere Fälle ereignen sich, wenn die eigentliche Online-Plattform schon gar nicht mehr existiert. Die Nutzerdaten des Online-Portals mitfahrgelegenheit.de gelangten im Herbst 2016 in die Hände von Hackerinnen, weil eine archivierte Version der Datenbank unzureichend abgesichert wurde durch das neue Unternehmen, welches das Portal übernommen hatte. Eine weitere Problematik der einfachen Kopierbarkeit sind untergeschobene Beweismittel. Findet man ein gestohlenes Auto bei einer Person in der Garage, kann dies ein starker belastender Beweis für einen Diebstahl sein. Eine Datei mit illegalem Inhalt auf das Smartphone einer Person zu kopieren, ist eine vergleichsweise leichte Übung und kann unter Umständen ohne das Hinterlassen einer nachweisbaren Spur geschehen. Ein Virenscanner oder eine Firewall kann vielleicht einige oder vielleicht viele Angriffe abwehren, aber nur ein einziger erfolgreicher Versuch reicht, um kompromittierendes Material auf entfernte Rechner zu kopieren oder Daten unbefugt zu kopieren. Manchmal verschlimmern Schutzmaßnahmen sogar die Situation. Das eigentlich gut gemeinte Browser-Plugin Web of Trust, welches besuchte Websites und personenbezogene Daten offenlegte, ist nur ein Beispiel dafür. Längst kann man sich bei Apps nicht mehr sicher sein. Ein kleines App-Update reicht aus und der Kommunikationsverkehr auf dem Smartphone wird unter Umständen kopiert und an Dritte verschickt. Die Liste möglicher Szenarien ist lang, bei welcher Daten, befugt oder unbefugt, kopiert und weitergesendet werden. Ein möglicher Schutz ist die kryptografische Verschlüsselung von Daten. Verschlüsselte Daten können nur durch ein zusätzliches Passwort, Privatschlüssel, entschlüsselt werden, welches nicht auf dem Server des Plattformbetreibers gespeichert ist. Auf politischer Ebene wird eine vollumfängliche Verschlüsselung aber von einigen Akteuren, zum Beispiel bei Messengern, abgelehnt, weil Online-Kommunikation dadurch nicht mehr staatlich überwacht werden kann. Schlichtweg, weil der Plattformbetreiber selbst nicht den verschlüsselten Nutzerinhalt einsehen und an Behörden weitergeben kann. Hinzu kommt, dass im viel zitierten Darknet ein Markt für sogenannte Zero-Day-Exploits existiert. Diese sind leicht auszunutzende Sicherheitslücken, von denen Softwarehersteller noch keine Kenntnis haben. Einige staatliche Geheimdienste kaufen selbst diese Sicherheitslücken ein, um sie für eigene Aktionen zu nutzen. Sie setzen somit Bürgerinnen oder Institutionen ihres eigenen Staates einer potenziellen Gefahr aus, da sie die Hersteller nicht auf die Lücken aufmerksam machen. Hier werden die politischen Rahmenbedingungen bei der Debatte um Daten und Sicherheit deutlich. Über die Entwicklung in diesem Bereich wird unter anderem auf dem spendenfinanzierten Blog netzpolitik.org berichtet. Der Realität ins Auge blicken. Wie geht man mit dieser derzeit diffusen und wenig komfortablen erscheinenden Gesamtlage um, in welcher selbst Facebook-Chef Mark Zuckerberg die Webcam-Linse seines Laptops abklebt oder der Deutsche Bundestag erfolgreich über das Internet angegriffen wird? Eine spontane, nur allzu menschliche Reaktion ist es wohl, an dieser Stelle mehr Kontrolle und Sicherheit einzufordern. Zum Beispiel hohe Strafzahlungen für Unternehmen, die Kopien ihrer Daten unerlaubt weiterverkaufen oder unzureichend absichern. Oder man setzt bei der Verantwortung des Einzelnen an. Nur vertrauenswürdigen Unternehmen Daten anvertrauen, vorsichtig sein, möglichst datensparsam agieren. Das Beispiel des Portals mitfahrgelegenheit.de sollte aber gezeigt haben, dass selbst bei vermeintlich vertrauenswürdigen Unternehmen die Daten trotzdem irgendwann illegal kopiert werden können. Nur wegen einer kleinen Unachtsamkeit von Mitarbeiterinnen oder wegen einer Sicherheitslücke. Eine andere, für einige vermutlich eher befremdliche Reaktion. das Akzeptieren der Kopierbarkeit als Kernelement des Digitalen. Was, wenn das Denkmuster der sogenannten analogen Welt in vielerlei Hinsicht nicht zu den technischen Realitäten passt? Treten wir einen Schritt zurück. Wem gehören die Daten eigentlich? Haben die Betreiber des Londoner U-Bahn-Netzes nicht auch das Recht oder sogar in gewisser Weise die Pflicht, zeitgemäße Datenanalysen zu nutzen, um das Fahrerlebnis zu optimieren? Also auch meine Fahrstrecke zu erheben und zu speichern. Was habe ich dadurch eigentlich zu verlieren, wenn nur Art des Fahrscheins, Station, Datum und Uhrzeit erhoben wird und sowieso keine personenbezogenen Daten enthalten sind, wenn ich mit Bargeld bezahle? Sollten nicht sowohl der Betreiber als auch ich selbst diesen Datensatz behalten dürfen? Und was ist so schlimm daran, wenn auch Dritte diese Daten im vollen Umfang nutzen dürfen, um Erkenntnisse zu produzieren? Wieso überhaupt Daten schützen? Alles, was kopiert werden kann, wird ja sowieso kopiert. Die Verknüpfbarkeit von Daten. Die aufgeworfenen Fragen führen allerdings deutlich tiefer in eine verfahrene Situation hinein. Durch Analysemethoden wie Big Data ist es inzwischen möglich geworden, große Massen an Datensätzen zielgenau auszuwerten. Somit können auch Datensätze aus verschiedenen Datenbanken analysiert und in Verbindung gesetzt werden. Die vermeintlich anonymen Fahrstrecken der U-Bahn können beispielsweise durch die GPS-Auswertung und von Social-Media-Postings doch wieder einer Person zugeordnet werden, das heißt de-anonymisiert werden. Es ist schwer bis unmöglich abzuschätzen, welche Daten aus welcher Quelle mit welcher Methode später einmal verknüpft werden können. Klar ist nur, derzeit werden in vielen Bereichen des Alltags Daten erhoben sowie Datenanalysen für Entscheidungen eingesetzt. Mal eher öffentlich wie im Fall der Londoner U-Bahn, manchmal aber kaum wahrnehmbar. Jüngstes Beispiel ist das Tracking von Kunden mithilfe von ausgesendeten Ultraschallsignalen an Ladeneingängen, welche von Smartphone-Apps unter der Einwilligung der Nutzerinnen oder auch heimlich registriert werden können. Somit ist der Ladenbesuch direkt mit dem Kundenprofil verknüpfbar. Wenn dieser Artikel erscheint, ist dieses Beispiel unter Umständen schon durch neuere, raffiniertere Tracking-Methoden im Marketing ersetzt worden. Ein zeitgemäßer Umgang? Für einen zeitgemäßen Umgang mit der Kopierbarkeit müssen nicht die historisch gewachsenen Errungenschaften wie Rechtsstaat, Privatsphäre oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung über den Haufen geworfen werden, sondern sie müssen in Verbindung gebracht werden mit den Phänomenen und Bedingungen, die die beschriebene Kopierbarkeit mit sich bringt. Die medienethische Dimension spannt sich für mich hierbei nicht grundlegend bei der Programmierung der viel diskutierten Algorithmen auf, sondern ebenso wichtig ist doch die Frage, wer Zugang zu welchen Daten hat und somit erst die Möglichkeit zur Analyse oder Verknüpfung von Daten durch Algorithmen erhält. Im Fall von Big Data ist zum Beispiel zentral, wie die dahinterliegenden Statistikmodelle funktionieren und welche Aussagen damit getroffen werden können. Bei Big-Data-Methoden ist die Kausalität der Korrelation gewichen, ein Punkt, der in der öffentlichen Diskussion leider oft zu kurz kommt. Mit Machine-Learning-Methoden sowie den Entwicklungen rund um das Thema künstliche Intelligenz werden sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in nächster Zeit hier weitere Verschiebungen ergeben. Forscherinnen berichten bereits, dass manche der produzierten Resultate für Menschen nur noch sehr schwer nachvollziehbar sind. Illustrieren könnte man diese Entwicklung durch den Komplexitätssprung, der zwischen IBMs Schachcomputerprogramm Deep Blue und der künstlichen Intelligenzlösung Watson liegt. Ein weiteres Beispiel für diesen Sprung ist Googles AlphaGo. Das Ende der Fahnenstange ist hierbei technisch längst nicht erreicht. Das Unternehmen Adobe zeigt beispielsweise mit einer Demonstration einer Software auf, dass inzwischen auch Sprache mittels neuerer Methoden leicht bearbeitbar und manipulierbar ist. Im Videobereich gibt es ähnliche Forschungsprojekte, die einen Vorgeschmack auf die zukünftige Medienwelt geben. Nicht zuletzt sollten die soziokulturellen Effekte, die sich ergeben, immer wieder Anlass zur Diskussion und Anpassung von Strategien sein. Dies wird angesichts der technischen Entwicklungssprünge und massenhaften Internetnutzung wohl deutlich öfter und schneller nötig sein. Dana Boyd, Wissenschaftlerin für Technologie und Gesellschaft, legte erst kürzlich in einem Blogbeitrag eindrücklich dar, wie selbst offene Daten zu einer höheren sozialen Ungleichheit führen können. Offene Daten also, die eigentlich allen Bürgerinnen positiv ermächtigen sollten. In einem ihrer Beiträge werden soziokulturelle Effekte der Selbstsegregation angeführt. Eltern, die aufgrund offen einsehbarer Qualitätsdaten von Schulen in New York ihre Kinder nämlich vornehmlich auf weiße oder schwarze Schulen schickten. Die Selbstsegregation gab es schon vorher, aber laut Boyd wurde dieser Effekt noch einmal erheblich verstärkt durch die Verfügbarkeit der Datenwerkzeuge. Weder die Daten alleine noch der Mensch stehen bei diesem Beispiel im Mittelpunkt, sondern das Zusammenwirken ist entscheidend. Kulturwissenschaftler Michael Seemann stellte in seinem Buch »Das neue Spiel« vor 3 Jahren die folgende These auf. Wenn deine Strategie voraussetzt, dass du Datenströme kontrollieren kannst, hast du keine Strategie. Man muss Seemanns These nicht zwangsläufig zustimmen. Dennoch kann diese These als kritische Überprüfung dienen, um Debatten zu identifizieren, welche die digitale Kopierbarkeit als wichtige Rahmenbedingung der heutigen Welt nicht ausreichend berücksichtigen.